SharePoint-Podcast, Ausgabe 359 vom 20.12.2016.
SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Greth.
Ja, SharePoint-Podcast 359. Hallo, liebe Zuhörer. Selten ist mir der Einstieg in einen Podcast so schwer gefallen wie heute. Berlin fühlt sich merkwürdig an, komisch, ungewohnt. Hört sich jetzt auch wieder wie ein totales Klischee an, aber ich als geborener Berliner, als geborener West-Berliner kann und darf das sagen. Ich weiß nicht, wie viele hunderte Mal ich bereits auf dem Breitscheidplatz war, wie viele Dutzend Male wir in den letzten Jahrzehnten den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz besucht haben. Und dann zu sehen, was sich gestern dort ereignet hat, das ist schon nicht nur unsagbar traurig, sondern auch sehr tragisch. Und ja, das, glaube ich, muss man auch hier aus unserer Seite erstmal verarbeiten. Dafür ist der SharePoint-Podcast sicher nicht die geeignete Plattform. Ich wollte das bloß jetzt vorausschicken, weil eigentlich war dieser Podcast gedacht für einen ganz runden, beschaulichen, friedlichen, coolen Jahresabschluss. Und deshalb habe ich mich schon seit über anderthalb Monaten für diesen Podcast verabredet gehabt mit Oliver Wirkus, unserem guten alten Freund hier des Podcasts, der mit seiner Familie vor anderthalb Jahren nach Kanada ausgewandert ist. Und wir machen ja immer in längeren Abständen dieses Vancouver Calling, wo er ein bisschen aus SharePoint in Kanada berichtet, aber auch wie er und seine Familie sich dort einleben und was sie dort machen. Und wir hatten uns, wie gesagt, fast zwei Monaten haben wir schon verabredet und haben gestern um 18 Uhr dieses Gespräch aufgezeichnet. Also da wussten wir von all dem noch gar nichts. Und das Gespräch, als es fertig war, ich finde es immer noch ein sehr gelungenes, rundes Gespräch. Mit Olli, es macht es auch immer Spaß, sich zu unterhalten, und der gibt auch immer ganz bereitwillig und tolle Auskünfte. Und dann, wie gesagt, anderthalb Stunden später passiert dann das hier in Berlin. Wie gesagt, wenn wir eins gelernt haben aus dem Ganzen, wir lassen uns nicht unterkriegen. Und deshalb gibt es jetzt auch dieses Gespräch, vielleicht so als, keine Ahnung, ich will das jetzt auch nicht überfrachten. Ihr solltet das bloß deshalb auch als Vorspann für diesen Podcast, als wir das aufgezeichnet haben, haben wir von den ganzen Ereignissen noch nichts gewusst. Und und so kann es halt immer gehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall, auch wenn es vielleicht ein bisschen schwer ist, trotzdem eine gute Weihnacht. Passt auf euch auf, bleibt dem Podcast gewogen. Es gibt zwischen Weihnachten und Neujahr nochmal eine Episode. Und jetzt gibt es aber erstmal das Vancouver Calling mit Oliver Wirkus. So, kurz zum Jahresabschluss 2016 geht der Ruf einmal kreuz und quer über den Atlantik bis in die tiefsten verschneiten Wälder Kanadas nach Vancouver. Hallo Olli.
Einen wunderschönen, ja, guten Morgen bei mir und guten Abend bei dir.
Ja, danke. Du hast mir gerade ein wunderschönes Foto von euch geschnappt. Bei euch hat es ja richtig geschneit. Wir werden das nachher mal als Coverfoto für diesen Podcast nehmen. Bei euch hat es ja richtig geschneit.
Ja, bei uns ist seit ungefähr einer Woche haben wir ja richtig Schneefälle. Also das geht wirklich richtig runter hier. Ihr seht es ja nachher auf dem Bild. Für die Gegend hier total ungewöhnlich. Das sieht man daran, dass man keine Winterstiefel für die Kinder mehr kriegt. Alle ausverkauft. Schneeschaufeln, alle ausverkauft. Streusalz, alle ausverkauft. Verkehrschaos. Also ja, die sind hier absolut nicht auf Schnee eingerichtet. Das ist die super Ausnahme, die wir gerade hier haben.
Ja, und wir hier in Berlin haben 4 Grad plus. Es ist so dieses übliche graue Piesel-Niesel-Wetter. Und weiße Weihnachten stehen in weiter Ferne. So, bevor wir jetzt mal nicht nur unsere alten Hörer, die dich natürlich immer noch kennen, aber vielleicht auch unsere neuen Hörer, mal ganz kurz, Olli, 2, 3 Worte zu dir. Warum machen wir eigentlich hier ein Vancouver Calling?
Ja, warum machen wir so ein Vancouver Calling? Der Grund ist ganz einfach. Ich habe 8, 9 Jahre in Deutschland als SharePoint-Consultant gearbeitet, habe da auch viel auf Konferenzen gesprochen und war in der Community ziemlich aktiv. Ja, und irgendwann hatten wir als Familie die verrückte Idee, nach Kanada auszuwandern. Und das haben wir dann auch nach langer Vorbereitung im April letzten Jahres gemacht. Und wir sind jetzt hier seit fast 2 Jahren hier drüben im schönen British Columbia in Vancouver, beziehungsweise in Vancouver arbeite ich. Und die Familie wohnt, ja, sag mal so 30, 40 Kilometer östlich von Vancouver in einer schönen kleinen Kleinstadt mit dem netten Namen Coquitlam. Ja, und ja, Michael, du und ich, wir berichten jetzt seit bestimmt 1,5 Jahren so mehr oder weniger regelmäßigen Abständen darüber, wie sich so SharePoint und Office 365 ja hier drüben so anlässt und wie es in Deutschland und in Good Old Europe läuft.
Genau, und wir haben festgestellt, wenn ich mich so an unser letztes Gespräch erinnere, das war auch schon über ein halbes Jahr, glaube ich, her, dass wir gerade auch so hinsichtlich Datensicherheit und Cloud-Akzeptanz einige Parallelen zwischen Kanada und Deutschland festgestellt haben. Ja, wie sieht es denn aus bei euch aktuell? Office 365 jetzt mal so im Rückblick auf das Jahr 2016. Hat das bei euch jetzt den großen Durchbruch gebracht?
Naja, ich will nicht sagen den großen Durchbruch. Ich würde eher sagen, wir stecken gerade so mittendrin in einer Art Umbruch. Ja, wie soll ich das am besten erklären? Also die SharePoint-Projekte, die sind etwas zurückgegangen jetzt im letzten Jahr. Also wir machen jetzt überwiegend noch Anpassungen. Wir machen Individualentwicklung für Kunden. Wir haben ein paar Migrationsprojekte gemacht, meistens von älteren SharePoint-Versionen auf 2013. Auf 2016 trauen sich die Kunden hier noch nicht so wirklich. Wir haben ein paar Migrationen in Richtung Office 365 gemacht. Aber was ich momentan hier beobachte, ist etwas, was wir hier drüben so ein bisschen mit App Modernization beschreiben. Bedeutet, wir haben viele, viele Kunden oder auch viele Firmen haben viel in Individualentwicklung investiert. Also angefangen von irgendwelchen Webparts, die noch auf Server-Side-Code beruhen, beziehungsweise größeren Business-Applikationen, die momentan laufen. Aber die laufen meistens im Rahmen der eigenen Infrastruktur. Und viele Kunden fangen jetzt an, sich Gedanken zu machen, ja, Moment mal, wir haben jetzt SharePoint 2016, Office 365 ist gerade am Beginn eines richtigen Hypes hier drüben. Was machen wir denn jetzt mit unseren alten Apps? Die laufen ja nicht mehr in der Cloud. Und deswegen schwenkt das gerade bei uns so ein bisschen hier ab in Richtung Microsoft Azure. Also Infrastructure as a Service oder Platform as a Service. Das heißt, die ganzen alten existierenden Apps, die werden jetzt so langsam Schritt für Schritt Richtung Azure migriert oder neu geschrieben oder je nachdem welche Ausgangsbasis man da hat. Das Ziel ist also, die in Azure reinzubringen und dort laufen zu lassen und dann wesentlich einfacher in SharePoint zu integrieren. Das ist also momentan so der Trend hier.
Ja, ich sehe, da sieht man bei uns ja auch in Deutschland, Microsoft forciert ja ganz massiv Azure. Man sieht ja auch, dass viele Funktionen, die wir jetzt in Office 365 in diesem Jahr hinzubekommen haben, sei es zum Beispiel Microsoft Flow oder Stream oder Power Apps, dass das alles im Backend auf Azure arbeitet. Und wir haben natürlich in Deutschland immer noch dieses Problem gehabt, würde ich mal so in Anführungsstrichen sagen, dass viele sich mit der Datensicherheit und diesem Rückgriff von amerikanischen Behörden auf die Daten von amerikanischen Unternehmen immer mit der Office 365 Cloud und Azure etwas schwer getan haben. Vorletzter Woche offiziell gelauncht, gibt es jetzt auch Azure aus der deutschen Cloud und im nächsten Frühjahr wird es dann Office 365 aus der Microsoft Deutschland Cloud geben. Ich habe mit einigen Partnern und auch vielen Kollegen in den letzten Monaten gesprochen und alle haben gesagt, also mit dieser Konstruktion wird es im nächsten Jahr auch in Deutschland mit dem Thema Office 365 und Cloud noch weiter vorangehen, wobei man auch in diesem Jahr schon ganz kräftig gesehen hat, dass viele Projekte in diese Richtung gestartet worden sind. Und das, was ich aber auch schon vor ein paar Jahren mal gesagt habe, ist, mittlerweile gibt es ja die coolen Features eigentlich nur noch auf Office 365. Es gibt auch mittlerweile eine gute Unterstützung für Dinge, die man on-premise machen will, mit SharePoint 2016. Aber halt alles, was moderner ist und was mobil ist oder was mit Social zu tun hat, das alles gibt es halt nur noch in der Cloud. Insofern sehen wir dafür das nächste Jahr, sehen also die meisten das doch recht positiv und denken, dass wir im Jahr 2017 mit Office 365 aus der Deutschland Cloud und mit vielen weiteren Funktionen, die kommen werden, da glaube ich einen doch starken Gang in diese Richtung auch in Deutschland sehen werden.
Ja, ich glaube, da seid ihr auf dem richtigen Weg und da seid ihr vielleicht in Deutschland auch ein bisschen weiter als die Amerikaner hier drüben oder die Kanadier hier drüben. Wir haben so ein bisschen die gleichen Probleme. Es war wirklich also auch das Thema Datensicherheit und Zugriff der Amerikaner auf die kanadischen Daten. Ich will ja jetzt nicht wieder Politik irgendwie anfangen, aber das ist ja gerade auch ein bisschen wieder in den Fokus gerückt, dieses Thema.
Gibt es denn auch so eine Idee wie eine Ahorn-Cloud oder so?
ich hab's noch nicht gehört, aber ganz ehrlich, ich könnte mir aufgrund der aktuellen politischen Lage das durchaus vorstellen, dass es hier auch so etwas geben wird. Vielleicht ist da auch ein bisschen Deutschland so eine Art Vorreiter. Wenn das da drüben in Deutschland gut funktioniert, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das hier drüben auch gut funktioniert. Denn wie gesagt, die Probleme sind die gleichen. Wir haben viele Kunden, die das gerne machen würden, aber die einfach ja immer noch ein bisschen, ja, wie sagt man so schön, concerned sind. Was passiert mit meinen Daten? Wo packe ich meine Daten hin? Wir haben jetzt zwar kanadische Datencenter hier, das ist richtig, aber ja, wie gesagt, es sind Datencenter und es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Aber es fehlt noch ein klein bisschen was an Datensicherheit, um auch die letzten großen Companies davon zu überzeugen, die Sachen jetzt in die Cloud zu packen. Also überzeugt von Office 365 sind sie eigentlich nahezu alle. Sie sehen das auch, dass das der richtige Schritt ist, dass man dadurch Kosten spart, dass man dadurch Maintenance spart, dass man dadurch seine Unternehmensinfrastruktur modernisieren kann, dass man auch Zugriff auf diese schönen neuen Apps hat. Also gerade so Power BI oder Power Apps oder auch Flow, das sind gerade hier die richtigen Renner hier drüben. Mhm. Also die Kunden laufen uns da wirklich die Türen ein und wollen wissen, ja, wie funktioniert das? Könnt ihr nicht mal einen Workshop bei uns machen oder könnt ihr nicht mal vorbeikommen und uns hier ein bisschen was erzählen? Wir hatten auch jetzt ein paar sehr schöne Vorträge zu diesem Thema in der Vancouver SharePoint User Group. Also das ist schon ein richtiges Hype-Thema hier und ich stimme dir dazu, ich erwarte eigentlich auch, dass wir 2017 einen richtigen deutlichen Schritt in Richtung Office 365.
Aber das mit Flow und Power Apps, das sehen wir auch hier in Deutschland und auch in Europa, dass die Webinare, die diese Themen machen, sind gut besucht und man sieht auch auf Konferenzen, wo dann Call for Papers eingereicht werden, da gibt es mittlerweile ganz viel rund um das Thema. Ist ja auch eine spannende Sache. Also man kann ja endlich mal wieder, ich meine, da ist ja auch eine Lücke gelassen worden für das, was Power Apps und Flow abdeckt. Das, was früher, ich sag mal so in früheren Zeiten, irgendwo mal ein bisschen so aus der SharePoint-Designer-Ecke kam mit dem Power-User, der selber was machen konnte ohne Programmieren. Da ist die Lücke gefüllt worden und die kommt, und das geht ja auch richtig gut. Also mittlerweile, was man da alles machen kann, das ist ja so Cloud-Entwicklung, alle zwei Wochen kommen neue Features hinzu, das macht es richtig spannend. Und also ich sehe das auch bei uns hier, dass dieses Thema, glaube ich, insbesondere dann, wenn immer mehr auch auf Office 365 umsteigen werden, dass dann viele da reinschauen werden und werden sagen, Donnerwetter, das ist ja eine tolle Funktion, die können wir auch bei uns einsetzen.
Ja, ich denke sogar, diese Lücke ist mehr als geschlossen. Wenn ich mal vergleiche, welche Möglichkeiten ich im SharePoint Designer habe oder hatte, einen Workflow zum Beispiel zu erstellen, das ging zwar. Und wenn man ein bisschen Erfahrung hat, dann hat man es eigentlich auch ganz gut hingekriegt. Aber wenn ich den alten Weg jetzt vergleiche mit den Möglichkeiten, die ich momentan in Flow habe, beziehungsweise die ich im nächsten halben Jahr in Flow haben werde, also für mich liegen da Welten dazwischen, das wird viel einfacher, viel schöner werden und ich sehe da auch so eine Art Renaissance der Workflows zum Beispiel. Also viele Kunden werden sicherlich dann auf Flow überschwenken und sagen, na gut, okay, ich warte jetzt nicht, bis irgendwo meine IT-Abteilung oder bis meine Inhouse-Developer mir da jetzt einen Workflow gebaut haben. Ich habe da so meine eigenen Vorstellungen und ich fange jetzt mal an, mir meinen eigenen Workflow für mein Team, für mein Department und sowas rumzubauen. Das kannst du ja mit Flow relativ gut machen.
Ja, wie sieht es denn mit Microsoft Teams bei euch aus?
Oh, große Konfusion. Also ich glaube, das ist überall auf der Welt so. Wir hatten jetzt gerade unser Abschlussmeeting der Vancouver SharePoint User Group im Dezember, ganz oben auf dem Harbor Center, ganz oben auf dem Dach, mit einem wunderschönen Blick über ganz Vancouver und das Lower Mainland. Und wir hatten im Anschluss da eine Fragestunde, Ask the Experts. Und wir haben da auch sehr lange über dieses Thema Teams und Groups und all sowas diskutiert, was nimmt man wann. Und also es ist noch nicht so ganz ausgegoren. Also ich verstehe da ehrlich gesagt Microsoft auch nicht so ganz, dass da nicht so eine klare Linie reinkommt. Die einzige klare Linie, die ich momentan wirklich sehe, ist die Abgrenzung von Groups und Teams Richtung Yammer. Dass ich Yammer irgendwo im Unternehmenumfeld nehmen kann, dass ich da, wenn ich es unbedingt möchte, mehrere tausend Mitarbeiter gleichzeitig erreichen kann. Das kann ich halt mit Groups und Teams irgendwo nicht so machen. Aber ansonsten, ja, tut sich da, sagen wir so, die SharePoint-Gemeinde hier drüben ein bisschen schwierig, da eine saubere Abgrenzung zu finden.
Also das haben wir bei uns natürlich auch, kann ich nur bestätigen, dass als Teams rauskam die Frage, was soll das denn jetzt und was sollen wir denn nehmen? Diese Frage, was soll man nehmen aus der ganzen Palette, stellt sich ja immer mehr. Denn wenn man mal anguckt, was auf Office 365 alles so da ist am Toolset, das sind ja Groups, das sind Teams, das sind klassische Teams halt. Du kannst mittlerweile die unterschiedlichsten oder dieselbe Aufgabe mit den unterschiedlichsten verschiedenen Wegen machen. Das, was ich mittlerweile so aus der verschiedenen Veranstaltungen und so weiter aus der Microsoft-Kommunikation gelernt habe, ist eigentlich früher, so in den Anfängen von SharePoint, da hat SharePoint quasi ein relativ starres Gerüst vorgegeben. Also es gab so die Intranet-Sites mit dem Abteilungsaufbau, Projektaufbau. Und im Rahmen dieses relativ steifen Gerüstes konntest du halt dein Intranet aufbauen, deine Arbeitsumgebung aufbauen, aber du warst da jedoch in gewissen Grenzen gebaut. Heute gibt es eben 40 verschiedene Apps und Microsoft sagt, hey, such dir doch das aus, was am besten für dich passt. Und wenn die einen damit arbeiten, ist okay. Wenn die anderen damit arbeiten, ist auch okay. Das ist natürlich von der Flexibilität her und so, wie wir vielleicht heute mit Mobilfunktelefon und mit Apps umgehen, nicht verkehrt. Auf der anderen Seite stellt sich natürlich dann immer die Frage, wie kriegt man da dann noch Governance rein und wie behält man dann noch den Überblick? Und aber es ist spannend zu sehen. Was ich aber auch festgestellt habe, ist, ich war ja Anfang November auf der Europäischen SharePoint-Konferenz, hatte auch mit vielen Experten und Kollegen gesprochen, habe die alle gefragt, sag mal, wie haltet ihr es denn mit Teams? Und das war wirklich interessant zu sehen und zu hören, dass sie gesagt haben, ja, das ist jetzt vor einer Woche rausgekommen, wir haben es mal ausprobiert, also wir arbeiten damit schon. Wo man sieht, wie gering eigentlich auch die Akzeptanzschwelle ist und auch wie schnell sowas dann tatsächlich umgesetzt werden kann, wenn man einmal auf der Plattform ist und das, sagen wir, auch Training und Akzeptanz und Umsetzung gar nicht mehr so ein, weiß ich was, 3, 4, 5 Monatsprozess ist, sondern relativ schnell auch gehen kann in den Gruppen, für die quasi so ein passendes Arbeitsszenario da ist. Ist das bei euch auch so?
Ja und nein. Also ja, sagen wir es mal so, ich war auch etwas verwirrt, wie die ganze Sache denn nur laufen sollte. Und ich hatte die große Möglichkeit, auf dem Global Summit in Redmond mal auch mal wirklich mit Microsoft-Mitarbeitern über dieses Thema zu sprechen und mir mal auch mal deren Sichtweise anzuhören. Ich stimme dir eigentlich, ich stimme dir 100% zu dem, was du gerade gesagt hast. Es gibt hier viele, die auch mal diese neuen Sachen ausprobieren wollen und die sehr froh sind, einmal von diesem starren alten SharePoint-Gerüst runterzukommen. Und es ist wirklich so, wie du schon sagtest eben, Microsoft bietet dir ja zig verschiedene Wege an, ein Problem zu lösen. Und diese Wege werden ausprobiert. Das ist richtig. Letztendlich ist das auch eine feine Sache. Das Problem ist eben nur, die ganzen Companies, gerade auch hier drüben, die sind noch sehr, ja, ich will nicht sagen altbacken, aber es ist halt doch vieles noch irgendwo so, wie es mal früher war. Die Innovationsfreudigkeit ist hier nicht unbedingt so, wie sagt man so schön, never change a winning team. Und ja, man bleibt also erstmal gerne bei diesen alten Sachen, von denen wissen wir, wie sie funktionieren. Unsere Mitarbeiter haben da ihre Schulung erhalten oder kriegen immer noch irgendwo eine Schulung. Wir haben kein Governance-Problem damit. Das funktioniert alles so. wenn ich jetzt auf manche IT-Manager hier spreche und mit ihnen mal so über diese neue Welt spreche, über die zig Möglichkeiten, die man jetzt in SharePoint hat, über die Geschichte mit Apps, mit Groups, mit externen Applikationen dann wie Flow und sowas rum, da hört man eigentlich immer wieder, ja, toll, schön, finden wir super, dass Microsoft da jetzt so eine neue Offenheit bringt, dass sie sich auch wirklich gelöst haben von diesem alten, starren Konzept und dass sie wirklich deutlich kommunizieren damit, wir gehen jetzt wirklich in die Zukunft, wir gehen jetzt in Richtung Cloud. Die haben alle nur irgendwo ihre Schwierigkeiten, die Company mitzunehmen. Das ist so das Problem. Wie bringe ich das jetzt meinen Mitarbeitern bei? Also das ist etwas, was ich jetzt hier in den knapp 2 Jahren in Kanada hier drüben gelernt habe. Das Arbeiten hier drüben ist ganz anders als das Arbeiten in Deutschland. Das Arbeiten hier ist eigentlich viel stärker noch in Rollen geprägt. Ich habe meine Aufgabe, ich mach das, was meine Aufgabe mir vorschreibt und ich erwarte, dass ich das entsprechende Arbeitsumfeld bekomme. Es ist also nicht so oder weniger so, dass sich die Mitarbeiter auch mal mehr in Richtung neuere Sachen bewegen können. Es ist alles mehr oder weniger, ja, es ist starr. Und eine Modernisierung reinzukriegen, ist es nicht so ganz einfach. Von daher tun sich hier, die Nordamerikaner tun sich mit diesen Neuerungen, obwohl sie sehr begrüßen, immer noch ein bisschen schwer. Wie kriege ich das in meine Company rein?
Da ist ja immer noch viel von dem alten Geist von Henry Ford und der Fließbandfertigung von Sin Lizzy da so im
Hintergrund. Ich meine, ist
so Häppchen, ne?
Ist so ein bisschen, ja, ich würde es jetzt nicht unbedingt so formulieren, aber du, ja, das trifft es schon irgendwie. Ja, man merkt es, ja, doch.
Ja, spannend zu sehen. Was hat sich denn dein Umfeld, ich habe da auch ein paar bei uns in Europa hier gefragt, dein Arbeitsumfeld verändert? Also früher vielleicht mehr technisch als Berater tätig, heute mehr eher diese weichen Themen zu adressieren?
Oh ja.
Also, ist das auch bei dir so?
Oh ja, das ist sogar sehr stark. Das ist sogar sehr stark. Also wenn ich noch ein bisschen dran erinnere, so was ich so in Deutschland drüben gemacht habe, dann war das irgendwo so eine Mischung aus, ich sag mal so 50% Development und 50% Beratung, was jetzt so SharePoint und Intranet-Themen angeht. Hier drüben ist das mittlerweile ganz anders. Also ich mache relativ wenig Development, ist vielleicht noch. Lass es 15-20% sein. Der Rest ist wirklich alles Beratung, aber in einem viel, viel größeren Umfeld. Das ist also jetzt nicht nur SharePoint fokussiert auf Intranet in Firmen, sondern das ist die ganze Bandbreite. Angefangen von wirklich kleinen Non-Profit-Organisationen, die jetzt gesagt haben, naja, wir haben letztes Jahr gut gewirtschaftet, wir wollen jetzt ein bisschen unsere interne Kommunikation modernisieren und wir wollen jetzt mal gucken, was wir mit Office 365 machen können, bis eben großen Companies, die, wie vorhin schon angesprochen, sagen, ja, wir planen jetzt in die Cloud rüber zu gehen, was machen wir mit unseren alten Apps, das ganze Thema App Modernization, was jetzt hier gerade so ein bisschen hochkocht. Es ist eher so das. Und dann kommt ab und zu noch so ein bisschen dieses Thema Social damit rein, wie gehe ich jetzt damit um, mit wenn Mitarbeiter ihre eigenen Devices bringen wollen, wie koppel ich externe Services an, was mache ich mit meinen Fieldworkers, die also draußen irgendwo sind und jetzt in mein Internet rein wollen und da was machen müssen, das ganze Thema Mobile und Apps. Also das ist eher so ein bisschen die weicheren Themen, mehr so ein bisschen die Zukunftsthemen, mehr so ein bisschen Evangelist, wie man das so schön nennt. So, das hat sich deutlich geändert.
Ja, weil du gerade Zukunftsthemen ansprichst. Ich war vor 2 Wochen hier in Darmstadt auf dem Microsoft Technical Summit in Deutschland und war eine super Veranstaltung. Da waren über 1200 Teilnehmer. Scott Guthrie war als Keynote-Speaker da und waren noch viele andere aus Redmond da. Also war richtig auch von der Konzernzentrale so richtig gut gesponsert. Und da war natürlich Azure ganz großes Thema und natürlich das Thema Bots, Artificial Intelligence, Cognitive Services, HoloLens, diese ganzen Themen. Wie spielen denn diese modernen Themen bei euch? Spielen die eine Rolle?
Zum Teil. HoloLens ist eigentlich noch so ein bisschen, ich will nicht sagen belächelt, aber ich kriege das relativ wenig mit. Das ist wirklich noch das absolute Zukunftsthema. Das ist Science Fiction mehr oder weniger noch hier drüben. Also kriegt man wirklich wenig mit. Oder ich in meinem Umfeld zumindest. Bots kriege ich eigentlich auch nicht so mit. Das wird angesprochen, aber man redet da eigentlich auch nicht wirklich drüben. Ich weiß auch nicht wirklich, ob das Thema hier schon so angekommen ist, ob das wirklich ernst genommen wird, was da geplant ist. Also von diesen beiden Themen kommt da eigentlich relativ wenig. Was stark kommt, und das ist wirklich das ganze Thema Artificial Intelligence und Delve zum Beispiel, auch wieder diese Mixtur, wie kann ich mein Corporate Internet, wie kann ich das modernisieren, wie kann ich das am besten machen, wie mache ich das, dass das zukunftssicher ist, wie mache ich das, dass meine Mitarbeiter möglichst wenig geschult werden müssen, ja, Thema Kosten. Und da kommt unheimlich oft das Thema aus mit irgendwie, ja, Delve, Artificial Intelligence und diese guten alten Search-Driven Applications, die auch gerade so eine Renaissance wieder bekommen, weil sie ja auch aus diesem starren Umfeld jetzt rauskommen und man jetzt auch in diesen Search-Driven Applications eben auch so ein bisschen Delve mit reinbringen kann und damit jetzt auch irgendeine Modernisierung reinbekommt. Also ich kann dadurch meine Suchergebnisse zum Beispiel verbessern. Das ist ein ganz großer Punkt, dass die Companies sagen, ja, Search-Driven Applications war eine super Sache, haben wir eigentlich überall auf unseren Pages in unserem Intranet platziert, wird super genutzt. Das Problem, was wir noch haben, ist, dass manchmal eben die Qualität der Ergebnisse nicht dem entspricht, was sie gerne hätten.
Das kann erwarten, wenn, ne?
Ja, genau, ganz genau. Das ist also wirklich auch wieder dieser, ja, das ist ein starres Konstrukt. Letztendlich hast du ja eigentlich nur eine Search Query, die du Richtung Search schickst, bekommst deine Ergebnisse zurück und wupp, da sind sie. Passt wunderbar. Aber es sind halt jedes Mal die gleichen Ergebnisse. Wenn du das heute machst, bekommst du die gleichen Ergebnisse, wie wenn du das nächsten Freitag machst. Mhm. Mit Delve und, wie gesagt, Artificial Intelligence, wenn du das damit reinbringst, dann bekommst du halt eben andere Suchergebnisse, die auch wesentlich besser passen, die wesentlich mehr auf den Mitarbeiter, auf das Team zugeschnitten sind. Und das ist eher ein Punkt, der hier drüben wirklich ankommt.
Macht ihr das auch schon bei euch in der Firma?
Ja, wir machen das auch schon. Wir haben schon so ein paar kleinere Projekte in dieser Richtung gemacht. Wir haben mit vielen Kunden gesprochen. Ich habe jetzt eingangs erwähnt, wir haben das Thema App Modernization und in diesem Zuge werden einige Apps eben modernisiert. Und du kannst eben manche Apps nicht einfach eins zu eins nehmen und jetzt in die Cloud pushen. Das funktioniert dann nicht. Du musst viele Apps ja auch eben anpassen. Manche müssen sogar komplett neu erstellt werden. Und im Zuge dessen, da wird dann häufig gesagt, ja, können wir das Ganze eben nicht doch etwas modernisieren? Können wir das nicht irgendwie schöner, besser, bunter machen? Und da kommt dann häufiger auch dieses Thema rein, ja, lass uns doch mal Delve damit integrieren. Wir gehen ja jetzt sowieso nach Office 365, wir haben da drüben Delve, das funktioniert ja toll. Und kann man nicht diese Delve-Datenbank irgendwie benutzen, um das ganze Ding da schöner zu machen? Und dann sind wir Rückzug bei dem Thema Office Graph und Microsoft Graph. Also das kommt hier wirklich gut an und da wird es nächstes Jahr einige sehr interessante Projekte bei uns geben.
Mein Lieblingsthema in diesem Jahr ist ja immer noch IoT gewesen. Wie spielt das denn für euch eine Rolle? Das Thema der Sensoren, ist das bei euch ein Industriethema oder zieht das auch mittlerweile schon so langsam in die, ich sag mal so, in unsere Arbeitswelt mit ein?
Ja, kann ich dir ehrlich gesagt nicht so genau sagen. Es ist halt einfach nicht so in meinem Umfeld. Ich versuche ja auch immer so ein bisschen über den Tellerrand zu gucken. Aber ganz ehrlich, so IoT kriege ich eigentlich auch relativ wenig mit.
Also du bist wahrscheinlich von IoT umgeben, aber kriegst es nicht mit. Das ist auch einer, der von allen möglichen Sensoren ausgespeikt wird. Ich würde ja, fragen, fährst du denn mal demnächst rüber nach, oder im nächsten Frühjahr rüber nach Seattle, wenn Amazon da seinen neuen Supermarkt aufmacht, wo du nur noch mit dem Handy reingehst und dann alles automatisch abgebucht wird?
Ich glaube eher nicht, nein.
Also ich habe euch das Video gesehen, dieses Intro-Video, das hört sich ja schon echt faszinierend an. Und ich denke mir, die werden das auch hinkriegen, dass das so läuft. Also
ist, glaube ich, ein
interessanter Blick in die Zukunft.
Ja, ich geb dir da schon recht. Das ist schon die Richtung Zukunft irgendwo. Aber mir ist das irgendwo ein bisschen unheimlich, muss ich ehrlich sagen. Ich gehe in diesen Laden rein, da ist dann alles offen. Ich nehme einfach aus den Regalen das alles rein, pack das in meine Tüte und gehe einfach wieder raus. Und irgendwann macht es vielleicht leise im Hintergrund Beep oder Kishing oder weiß der Himmel was und alles ist bezahlt.
Ja, ist doch wahnsinnig convenient, oder?
Ich weiß nicht. Also ich finde es immer noch ganz schön und das ist einer der Punkte, die ich hier drüben in Kanada so mag. Wenn man hier drüben in Geschäfte reingeht, das ist nicht so wie in Deutschland, dass man so einen großen Abstand hat zwischen Verkäufer, Kassierer und Kunde oder irgend sowas, sondern hier drüben in den meisten Fällen ist es dann erstmal so, dass man sich gegenseitig erstmal begrüßt. Und wenn das auch nur eine oberflächliche Begrüßung ist, egal. Ja, man spricht miteinander. Ja, so ganz kurz, okay, Wie geht's dir? Mir geht's gut, wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Okay, was haben wir denn heute? Schauen wir mal und los geht's. Weißt du? Mhm. Und das ist etwas, was ich hier drüben wirklich irgendwo mag. Man kann darüber streiten, ob das oberflächlich ist oder nicht, egal. Man redet miteinander. Und das hast du, glaube ich, in diesem neuen Amazon-Supermarkt eher nicht. Du rennst da wirklich rein, nimmst aus den Regalen die Sache, die du hast und gehst wieder raus. Ja, okay, zugegeben, es ist convenient, aber...
Oh ja, aber ich finde es interessant, dass man da einfach mal sowas tatsächlich baut, umsetzt und da mal zeigt, wie das geht. Weil vieles muss man wirklich ausprobiert haben. Ich selbst bin ja auch, und ich glaube, wir verlassen mal dieses Thema Office 365 und SharePoint, fragen mal lieber so ein bisschen, wie es denn mit Gadgets im Hause Virkus aussieht. Ich weiß noch, weil ein guter Übergang dazu, weil ich habe in letzter Zeit, ich bin jetzt seit anderthalb Monaten Besitzer hier von Amazon Alexa und Echo Dot mit diesem Sprachsystem, und ich war sogar hier in Berlin auf einem von Amazon veranstalteten Workshop für die Skill-Programmierung, wo extra die Liz Myers von aus USA, aus Seattle rübergeflogen kam und dann hier drei Workshops in Berlin gehalten hat, wo ich sagen musste, also auch Donnerwetter, früher musste man kreuz und quer durch die Welt fliegen, um sowas zu haben, heute kommt man nach Berlin und sucht dort die Nähe zu Entwicklern und zu Anwendern, um mit ihnen quasi über neue Skills zu programmieren und zu diskutieren, fand ich schon sehr interessant. Und auch das ist so ein Tool, man muss es einmal ausprobiert haben, um überhaupt zu verstehen, wie es tatsächlich funktioniert und wie auch so die Art und Weise sich verändert, wie man dann mit Devices kommuniziert. Also man hat nichts mehr, was man toucht, sondern man spricht in diesem Sinne einfach bloß in den Raum rein und der Raum antwortet dir. Genau, das ist so mein aktuelles Gadget. Wie sieht es denn bei dir aus?
Du, total, total klassisch. Also ganz ehrlich, ich lasse mich gerade mal überlegen, das modernste Gadget, was wir jetzt haben, ist irgendwo, meine Frau hat auf der Weihnachtsfeier von ihrer Company einen recht guten Bluetooth-Speaker mitgebracht. Okay. So, das Ding haben wir jetzt mittlerweile hier irgendwo in der Küche stehen. Und es ist einfach klasse, dass man einfach sagt, okay, ich will jetzt mal Musik hören, ich schnappe mir jetzt mein Tablet und sage, okay, das will ich jetzt mal hören, starte das ganze Ding und es kommt da drüben aus der Küche raus. Hm. Ja. Feine Sache. Also lieben wir eigentlich alle, lieben gerade auch die Kinder, die momentan hier Schulferien haben und eben auch diesen schönen Schnee genießen dürfen. Das ist halt schön, wenn man halt zu Hause ist, weil wir gestern auch Plätzchen gebacken haben hier und dann ein bisschen Musik hören. Und Mama, können wir Musik anmachen? Ein bisschen Weihnachtsmusik, klick, klick, zack, läuft. Ja? Du musst nicht mehr jetzt hier CD rauskramen und Hi-Fi-Anlage anmachen, du weißt der Himmel was. Es ist ruckzuck fertig. Aber ganz ehrlich, das ist wirklich auch das Modernste, was wir hier haben.
Siehst du, bei mir ist es so, ich sage dann eben, Alexa, spiel Weihnachtsmusik und dann höre ich Weihnachtsmusik. Muss ja nicht mehr raushören. Und du hast ja auch mit der großen Alexa, das ist ja auch praktisch wie so ein großer Bluetooth-Lautsprecher mit richtigem Volumen hinter. Ist schon interessant.
Aber habe ich noch nie gesehen, selbst meine Kollegen, die eigentlich eher so ein bisschen technikaffin noch sind. Was das angeht, ist Kanada wirklich sehr, sehr klassisch. Also kriege ich hier wirklich nicht mit, dass sowas hier läuft.
Ich habe gerade zwei Artikel in letzter Zeit über Vancouver im Spiegel online gesehen, weil du sagst so klassisch. Einmal von Fred Herzog. Sagt dir das was?
Sagt mir nichts.
Ein Fotograf, der bei euch in Vancouver lebt, schon relativ lange. Und der hat eine Fotoserie veröffentlicht aus den Jahren 1957 bis 68. Alte Fotos von Menschen in Vancouver. Und wenn schön. Du so sagst, dieses etwas familiäre oder dieses etwas, wenn man in den Laden reinkommt, man bekommt diese Begrüßung und so weiter, das spiegelt sich auch in diesen Fotos wieder. Also so, dieses, ich würde sagen, dieses Heimliche, dieses Heimelige, nicht heimlich, sondern Heimelige, das spielt sich so auch in diesen Fotos wieder. Fand ich sehr interessant. Das andere, was allerdings gerade vor zwei Tagen durchgegangen ist, ist, dass ihr irgendwie so eine kleine Fentanyl-Krise bei euch habt.
Oh, die haben wir schon länger. Ja, das kocht ein bisschen hoch. Das ist,
das kommt hier bei uns an, ja? Also Fentanyl, dieses Betäubungsmittel, an dem ihr wohl gestorben ist. Und da soll es ja bei euch in einer Nacht gleich 9 Tote gegeben haben.
Ja. Also es gibt hier eine Szene, die wirklich aber wirklich in Vancouver drin ist, beziehungsweise auch in manchen Vororten. Das Problem gibt es. Es wird ja auch überall auch publiziert. Es wird ja auch ein bisschen gepusht. also ein bisschen, vielleicht ein bisschen überdeutlich dargestellt, was ich ehrlich gesagt auch nicht ganz schlecht finde, weil es ist natürlich auch ein gefährliches Thema. Also gerade auch wenn du Kinder hast zum Beispiel, ja, auch in der Schule bei uns hier an den Kindern, da ist sowas natürlich auch Thema. Ja. Ist da, aber spürst du im Alltagsleben eigentlich nicht. Also es geht durch die Presse, aber
das genau, war's es ist, dann. Aber es ist ja, wir sind ja mittlerweile, ist ja diese Diskussion, wie weit kann man der Presse trauen? Und ja. Denzel Washington hat ja wohl gerade, habe ich ein Interview mit ihm gesehen, wo er gesagt hat, es geht ja heute bei den Medien nicht mehr darum, wer das Beste raushaut, sondern nur, wer als Erster irgendeine Nachricht raushaut. Und man gar nicht mehr prüft. Und in Deutschland haben wir diese große Diskussion mit Lügenpresse und so weiter. Oder jetzt auch mit Fake News und so weiter. Insofern ist es immer interessant zu sehen. Deshalb habe ich auch so mal meine kleinen Beobachtungstags und kleinen virtuellen Assistenten so gesetzt. Und mal gucken, was man dann immer so aus den Regionen hört. Und das sind meistens immer eher so die, ja, so diese Sachen, diese etwas unangenehmen Sachen, die dann immer Bad News are Good News, so nach dem Motto. Und das ja. Sieht normalerweise genau wie bei uns in Berlin. Also da denkst du auch immer, wenn man mal von außen was liest, was ist bei uns los, aber wenn du dann tatsächlich die Stadt bewanderst, kriegst du davon normalerweise auch nie was richtig mit. Ja?
So ähnlich sollte man das, glaube ich, auch hier sehen. Ich glaube, ihr habt in Berlin auch irgendwelche Ecken, wo man vielleicht nicht hingehen sollte oder wo man mit Sicherheit dann irgendwelche Drogenproblematiken begegnet. Hast du hier auch vielleicht nicht ganz so groß wie jetzt in Berlin. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr stark auch lokal begrenzt. Mhm. Aber ja, diese Themen sind da und es schlägt auch manchmal ein bisschen über die Stränge, wenn man jetzt guckt, vor 3 Wochen oder 4 Wochen ist ein Lehrer-Ehepaar in North Vancouver, was man eigentlich sagt, dass ein bisschen bessere Gegend ist, eben an einer Überdose von diesem Fentanyl gestorben. Und die Leute haben sich alle gewundert, ja, warum, wieso, das ist ein gut situiertes Lehrer-Ehepaar gewesen, warum nehmen die diese Drogen und vor allen Dingen, warum nehmen die eine Überdosis und sterben daran? Also es ist...
Genau, wenn dann erstmal dieses Thema drin ist, wenn erstmal dieses Thema manchmal aktiviert ist, dann wird ja auch jede einzelne Aktion oder jede einzelne Aktivität, die da passiert, dann eben auch entsprechend nochmal aufgekocht und ja... Naja, gut, dann sind halt die Medien, mit denen müssen wir halt so leben. Was kriegst du denn eigentlich noch aus Deutschland mit?
Auch eigentlich noch relativ viel. Also ich habe noch unheimlich viele, viele Freunde, Bekannte, Connections rüber. Also wir halten auch sehr stark den Kontakt nach Deutschland rüber, weil, wie gesagt, wir sind jetzt knapp 2 Jahre hier. Wir wissen auch nicht, wie sich das jetzt auf lange Sicht jetzt entwickelt. Also das erste Jahr hier drüben, das war für uns alle ziemlich hart, ziemlich schwierig. Da waren wir auch wirklich manchmal drauf und dran zu sagen, oh, das ist doch alles ein bisschen schwieriger hier, gehen wir nicht doch wieder zurück. Und ne? Aber ich glaube, mittlerweile sind wir eigentlich schon so gesettelt, dass wir hier sagen, nee, also das wird wohl dann doch so langsam hier zur Heimat. Die Kinder sprechen mittlerweile Englisch, das ist eine wahre Freude. Also es haben ja viele Bekannte gesagt, bevor wir rübergehen, warte mal ab, nach einem Jahr ist das mit den Kindern überhaupt kein Problem mehr. Und ich habe immer gesagt, ja, schön wäre es, aber warten wir es mal ab, ich glaube es noch nicht. Und das erste halbe Jahr, das war also wirklich super hart für die Kids. Wir haben jetzt gerade Kindergeburtstag gemacht, nach europäischer Sitte, also nicht so, wie es die Nordamerikaner oder die Kanadier machen, sondern wir haben die Kinder zu uns eingeladen ins Haus und haben hier mit denen halt Spiele gemacht und Unsinn gemacht und so eine Treasure Hunt hier und all solche Sachen, das fanden die super. Und da man unsere Kinder beobachtet, nach 1,5 Jahren in der kanadischen Schule, die babbeln Englisch, das ist eine wahre Freude. Die fangen mittlerweile sogar an, ihre Eltern zu korrigieren.
Ich glaube, wir hatten das auch schon mal, aber Französisch sprechen die nicht, ne? Das ist, in der anderen Ecke von Kanada wäre das dann.
Französisch ist ganz drüben, also 5 Flugstunden östlich von hier. Aber Französisch wird dann als zweite Fremdsprache hier drüben kommen, beziehungsweise das wird dann für die Kinder hier die dritte Fremdsprache werden. Es gibt diese French Immersion hier drüben. Das ist dann so 7., 8. Klasse, glaube ich, fangen die damit an. Und das wollen wir auch gucken, dass das unsere Kinder auch mitmachen, dass die dann auch hier das französische Programm mitkriegen.
Ja, so, wie sieht es denn bei euch aus? Bereitet ihr euch schon vor auf den großen Auswanderungsbewegung aus den USA?
Warten wir es mal ab. Ich weiß nicht, ob es hier so Vorbereitungen gibt. Die Kanadier sehen das ja alles ziemlich, ziemlich humorvoll, ziemlich locker. Warten wir es mal ab. Also ich glaube nicht, dass das auch so arg hier heftig wird. Also abwarten. Lass mal erstmal die Wogen sich ein bisschen glätten, bis das alles, was so hochgekocht hat, wieder auf ein normales Niveau runterkommt und dann sehen wir mal. Ich glaube, das ist so die überwiegende Haltung hier drüben. Auch wenn es hier so ein paar Stilblüten gibt, wo man sagt, naja gut, Leute fangen jetzt an zu überlegen, ja, das ist doch eigentlich ganz nett, wenn wir Amerikaner haben, die rübergehen, dann können wir doch unser Basement vermieten und machen so ein bisschen auf Airbnb und bieten das halt nur für Amerikaner an, die hier rüberkommen. Ja? Mhm. Beziehungsweise die Immigration Lawyers, die freuen sich vielleicht auch schon, dass sie da wieder neue Kunden kriegen, aber nee.
Aber war denn für Kanada auch oder für euch auch so, ich sag mal, doch eine Überraschung? Ich meine, man hat ja irgendwie gehört, dass irgendwie die, was war das so, die bei der Wahl von Trump an der Wahlnacht dann irgendwie die Webseite des kanadischen Einwanderungsbehörde nie gegangen und so weiter.
Ja. Nein, das war auch ein Thema hier drüben. Also das hat eigentlich auch ich glaube, die wenigsten haben wirklich damit gerechnet. Ob das jetzt wirklich so große Auswirkungen hier auf unser Leben, auf die Economy hier drüben hat, ich wage es mal zu bezweifeln. Die Verbindung zwischen Kanada und den USA waren eigentlich in den meisten Fällen sowieso schon sehr eng. Von daher rechne ich nicht damit, dass sich da viel tut. Witzigerweise, ich war zu der Zeit, als eben das bekannt wurde, dass Trump der nächste Präsident wird, war ich drüben in Redmond auf dem Global Summit. Summit, ne?
Auf dem MPP Summit, ja.
Mhm. Das war super. Und ich hatte da auch die Chance, da mit ein paar Amerikanern zu sprechen. Die Microsoft-Mitarbeiter sind ja normalerweise, was politische Themen angeht, sehr zurückhaltend. Aber selbst die haben an dem Tag irgendwo so ein paar politische Witzchen gerissen, was mich dann doch sehr gewundert hat. Und ich habe mit ein paar Amerikanern drüben gesprochen, also den Hotelangestellten, den Busfahrern und manchen Leuten, denen ich so auf der Straße oder abends dann in den Bars getroffen habe. Da war das auf jeden Fall Thema. Und das war für mich als Europäer, der jetzt seit knapp 2 Jahren hier drüben lebt und natürlich auch noch vieles aufsaugt und vieles lernen muss, war das unheimlich interessant, auch mal eine andere Sichtweise dazu bekommen. Und man muss sich halt nicht immer auf das verlassen, was man eben jetzt hier in den Nachrichten sieht, sondern das war interessant für mich, das eben vor Ort mitzukriegen.
Ja, das wird sicherlich eine der spannendsten Entwicklungen im nächsten Jahr, wie sich dann die USA unter Trump entwickeln werden, weil man ja eigentlich, man hat eigentlich noch gar keine so richtige Vorstellung, obwohl das, ich habe gerade heute gelesen, irgendwie das Kabinett, was jetzt schon bekannt gegeben worden ist, wer also wo ins Kabinett einsteht, das, ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen, das entspricht so vom Vermögen her ungefähr der Hälfte des amerikanischen Vermögens. Es ist schon irgendwie so in Zeiten von Korruption, das wird noch lustig werden, das wird noch, ich hoffe, es wird nicht schlimm werden.
Es wird auf jeden Fall ganz anders werden und das ist so ein bisschen meine Grundhaltung momentan. Ich beobachte die Sachen jetzt hier mal. Ich kann jetzt nicht sagen, ich beobachte sie aus großem Abstand. Das ist dann eher für dich richtig. Wir sitzen hier, ich will nicht sagen in Steinwurf, aber sag mal so, von unserer Wohnung ist es 30, 45 Minuten ungefähr, längstens bis an die amerikanische Grenze runter. Also ich sitze hier eigentlich schon direkt an der Grenze, kann man fast schon sagen. Von daher, ich beobachte die Sache jetzt einfach mal und guck mal, wie sich das alles so anlässt. Mit einer gewissen Skepsis, das gebe ich gerne zu, dass die da momentan noch drin ist, aber ja, ich warte jetzt wirklich mal ab, bis sich die Wogen mal geglättet haben und bis man mal wieder mal eine klare Sicht auf die Dinge kriegt. Und dann sehen wir mal weiter.
Ja, wie feiert denn Familie Wirkus Weihnachten in Kanada?
Ganz klassisch deutsch, hätte ich jetzt fast gesagt. Also wir machen das auch nicht so, wie es die Kanadier machen. Es gibt also schon noch ein paar deutliche Unterschiede. Also wir feiern immer noch am 24. Wir stellen unseren Weihnachtsbaum immer erst ein paar Tage vorher auf.
Den letztes Jahr hattest du den, glaube ich, selber geschlagen, ne? War das nicht so, oder?
Na, nichts da, nee. Oh, bitte nicht. Du hattest mich gefragt, ob wir das hier bei den vielen Wäldern nicht selber schlagen wollen. Und ich habe dir gesagt, das wird zu teuer. Ich habe mir noch gar nicht erzählt. Ich habe nachgeguckt, als du das gefragt hattest. Wenn man das macht, musst du mit einer Strafe von bis zu $2,000 rechnen. Und dann habe ich dann gesagt, na gut, bevor sie mich erwischen und ich $2,000 zahlen muss, mache ich das doch lieber ganz klassisch und fahre zum nordamerikanischen Ikea. Mhm. Die haben Weihnachtsbäume da draußen, die sind gar nicht schlecht und du kosten $20 und du bekommst einen $20 Gutschein. Letztendlich kriegst du den Weihnachtsbaum dann also für immer und das haben wir letzte Wochenende gemacht. Mhm. Auch ganz klassisch kanadisch, ich habe den Weihnachtsbaum oben aufs Auto drauf gemacht. In Deutschland dürfte das wahrscheinlich nicht machen, aber das macht hier jeder, das Weihnachtsbaum aufs Autodach drüber, zwei Schnüre oben drum, ab nach Hause. Genau, so läuft das hier. Also wir werden den Weihnachtsbaum jetzt wahrscheinlich den morgen, übermorgen reinholen und dann kurz vor Weihnachten schmücken und dann ganz klassisch, wie man es so in Deutschland auch machen würde, feiern wir ja auch drüben Weihnachten.
Okay. Also bunt mit Lebkuchen und alles, genau, was so dazugehört.
Genau, alles sowas, weil das ist so ein bisschen das Erbe, was wir natürlich auch haben, weil wir eben doch Deutsche sind, die hier drüben leben. Und das wollen wir natürlich unseren Kindern auch mitbekommen. Die bekommen ja genug von den nordamerikanischen und kanadischen Sitten mit, was ja auch gut ist. Aber sie sollen auch irgendwo ihre deutschen Wurzeln letztendlich nicht vergessen.
Ja.
Das ist der Grund, weswegen wir das so machen.
Und Silvester, dann gibt es auch ein dickes Feuerwerk sicherlich, ne?
Oder? Nope. Nee, da geht gar nichts. Da geht gar nichts. Erstens mal ist das hier nicht so üblich. Okay. Feuerwerk gibt es hier mehr oder weniger das ganze Jahr über. Aber jetzt nicht den klassisch irgendwo Silvester. Bei jeder irgendwo Gelegenheit unten im Lower Mainland, da gibt es relativ viele Feuerwerke. Hier oben nicht. Aus dem einfachen Grund, wir wohnen hier direkt mitten im Wald.
Ja. Fast, ja. Okay.
Und wenn du hier Feuerwerk machst, hier sind also überall Tannen und hier liegen die Tannennadeln auf dem Boden, selbst wenn wir momentan hier richtig viel Schnee haben. Die Gefahr ist einfach zu groß, dass da so ein Feuerwerkskörper dann irgendwann noch halb brennend in den Wald knallt und wir dann hier den nächsten Waldbrand anfangen. Also das muss hier wirklich nicht sein. Deswegen ist das hier oben nicht so und es wird hier auch hier oben nicht großartig gefeiert. Wir werden trotzdem Silvester feiern. Wir haben uns hier mit einer anderen deutschen Familie verabredet und die werden bei uns hier im Basement übernachten. Platz haben wir dafür genug. Und wir werden dann ein ganz normales, klassisches deutsches Silvester feiern, nur ohne Feuerwerk.
Gibt es da so eine kleine subversive auslandsdeutschen Gruppe da bei euch?
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob die Gruppe subversiv ist. Aber ja, natürlich kriegst du das auch mit. Unsere Kinder gehen in die deutsche Schule. Also deutsche Schule heißt, das ist eine Schule, wo die Kinder eben Deutsches lesen und schreiben lernen. Also nicht die klassischen Schulthemen, also Mathematik lernen sie da nicht, das haben sie in der kanadischen Schule, aber eben alles, was so mit deutscher Sprache zu tun hat. Das machen sie samstags. Und diese Schule ist so ein bisschen der zentrale Punkt der deutschen Community, zumindest mal hier in der Gegend. Es gibt noch eine deutsche Schule, die ist mitten in Vancouver drin. Das ist eine andere deutsche Community, aber ja, die gibt's hier. Und das ist auch ganz gut so, denn es gibt immer wieder mal deutsche Familien, die das so ähnlich machen wie wir, die dann hier drüber rüberkommen. Und wenn du das machst, bist du am Anfang über jede Hilfe mehr als nur froh. Und wenn du dann gleich die Community hast, die dir bei vielen Sachen hilft, ist das natürlich eine ganz andere Sache. Von daher ist die natürlich hier schon relativ aktiv. Und das ist auch wiederum für uns wieder eine schöne Sache. Die Kinder haben ihre kanadischen Freunde in der Schule und eben der Gegend, wo wir hier leben. Sie haben aber auch nach wie vor noch deutsche Bekannte mit deutschen Familien, sodass sie im Prinzip ja beide in zwei Welten aufwachsen.
Habt ihr denn auch ein paar schöne Skier, mit denen ihr jetzt fahren könnt? Könnt ihr bei euch überhaupt Ski laufen da? Oder ist das
Ja, natürlich. Wir haben jetzt schöne Skigebiete. Ja. Nicht hier bei uns, direkt hier in den Hang runter, das will ich vielleicht nicht unbedingt machen, aber wir haben ja, wenn du nach Vancouver reinfährst, da haben wir richtig schöne Skigebiete. 2 Stunden von hier ist Whistler, wo die Olympischen Spiele waren. Mhm. Super schönes Skigebiet waren wir. Und wenn du nicht so weit fahren willst, eine Stunde von hier, dann bist du im Crystal Mountain oder Cypress Mountain oder Grouse Mountain, wenn jemand das in der Karte gucken will. Das ist ein bisschen nördlich von Nord-Vancouver. Richtig schöne Skigebiete, wo man auch mit Kindern hin kann. Und östlich von hier, eine Stunde von hier, gibt es eins mit dem schönen Namen Hamlock. Das ist so ein bisschen uriges Skigebiet. Das ist noch so richtig alt und klassisch. Die Straße, die da hochgeht, die letzten 7 Kilometer sind nicht geteert. Okay. Da fährst du also wirklich so einen verschneiten Feldweg hoch. Also es gibt hier eigentlich, ja, das ist die ganze Bandbreite da. Und das werden wir auch noch machen.
Na, dann wünsche ich dir und deiner Familie nicht nur ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr, sondern auch noch viel Spaß auch im nächsten Jahr. Und wir werden dann mal spätestens im halben Jahr wieder mal die Verbindung anschmeißen und mal wieder nachfragen, was Vancouver macht.
Sehr gerne, ja. Dir wünsche ich auch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und natürlich das auch allen Zuhörern. Ein gutes, erfolgreiches, gesundes neues Jahr, frohe Weihnachten. Und ich hoffe mal, dass wir nächstes Jahr noch ordentlich was über SharePoint, besonders Office 365, berichten können, weil ich bin mir ziemlich sicher, nächstes Jahr wird richtig interessant, was dieses Thema angeht.
Alles klar. Gut, Uli, dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Bei mir geht es jetzt in den Abend rein und unseren Zuhörern wie immer. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das war der SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de.